Nachtwach. Nachtwach Podcast. Von DRS3 und SF1.
8 Minuten ab Mitternacht. Es ist der Dienstag auf den Mittwoch. Immer jetzt in der Dienstagnacht. Nachtwach. Herzlich willkommen zum Telefontalk auf SF1 und DRS3. Ein Stich ins Herz, das tut weh. Und es trifft einem das Innerste. Und manchmal dauert der Schmerz länger und manchmal dauert er ein Leben lang. Und mich nimmt es jetzt Wunder von euch, was ihr alles da schon erlebt habt. Bei was hat es euch ein Stich ins Herz gegeben? Erzählt es Leute da auf die Gratisnummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Und vielleicht, wer weiss, Leute eine Mutter oder einen Vater an, der erzählt, wie das ist, wenn man immer wieder in ein trauriges Kindergesicht hineinschauen muss, weil das Kind schwer krank ist und man eigentlich nichts machen kann und es einem jedes Mal einen Stich ins Herz gibt. Oder etwas anderes, ich will nämlich die Sendung nachher gerade starten, etwas anderes, wenn man ein glückliches, verliebtes Paar sieht und man selber aber gerade vor ein paar Tagen verlassen worden ist. Das gibt einem doch einmal auch einen Stich ins Herz. Also, auf! In unsere Sendung und dann nochmal die Nummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Sarah, das ist Barbara. Du hörst mich, Sarah, gell?
Ja.
Wunderbar. Also Sarah, was hat dir einen Stich ins Herz gegeben?
Sie haben vor ein paar Wochen ein Facebook-Profil eröffnet, obwohl ich das ursprünglich eigentlich gar nicht wollen, aber ich lebe sehr zurückgezogen und habe auch nicht das Bedürfnis auch nach Kontakt wieder und es fällt mir nicht so ganz einfach, auf Menschen zugehen. Mhm. Dann habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil man dort auch eine Rückzugsmöglichkeit hat und nicht gerade, muss direkt auf Menschen zugehen. Mhm. Und dann habe ich eine Freundin von mir wieder erkennt und haben dann ihr so eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mhm. Und dann ist nichts passiert. Und nach einer Woche habe ich ihr dann eine Nachricht geschrieben, dass es wirklich ich bin. Und ich wollte einfach wissen, wie es ihr ging. Und wir haben uns halt schon lange nicht mehr gesehen. Und ob sie sich nicht meldet bei mir. Und dann hat sie sich tatsächlich gemeldet und hat dann gesagt, ja, bei ihr ging es gut und sie wohne dort und dort und einfach so relativ oberflächlich. Ja. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben, was mit der Freundschaftsanfrage sei, ob sie die akzeptiert oder dann könnten wir vielleicht regelmäßiger Kontakt haben und einfacher. Mhm. Und dann hat sie dann eben geschrieben, sie möchte eigentlich den Kontakt nicht und sie lehne die ab. Die Freundschaftsanfrage. Und das hat mir einfach sehr weh gemacht, weil wie gesagt, es fällt mir sowieso schon schwer, auf andere Menschen zu gehen. Und
du hast es gewagt, quasi, oder, sie anzusprechen.
Ja, und vor allem, wir haben eine relativ lange gemeinsame Vergangenheit. Also es ist nicht so, bei Facebook ist ja schnell jemand als Freund
bezeichnet. Ja, genau.
Auch Leute, die man einfach mal irgendwo kennengelernt hat, oberflächlich.
Oder nicht einmal kennt, weil man wieder irgendwie durch andere Freunde da dazugekommen ist, oder?
Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich bin eigentlich wirklich nicht davon ausgegangen, dass sie die Anfrage ablehnt.
Ja. Was hast du das Gefühl, wieso dass sie es ablehnt? Also das fragt man sich ja dann, oder? Also in dem Moment.
Ja, ich glaube, es ist, weil es ihr jetzt besser geht und mir nicht. Und sie möchte wie eben die Vergangenheit, die Krankheit beinhaltet auch negative Zeiten, das wir vielleicht hinter sich lassen. Mhm. Und,
was hat euch denn verbunden? Willst du denn darüber erzählen?
Also wir haben beide einfach schwere Zeiten durchgemacht. Ich bin magersüchtig und immer noch in dieser Krankheit gefangen. Und sie hat auch Probleme gehabt, also nicht in die Richtung, aber auch psychischer Natur und ist eine Zeit lang auch sehr, ja, sehr schwer krank gewesen.
Und hat dann die Krankheit euch verbunden oder habt ihr den Namen vorher schon
kennengelernt? Nein, wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen und zusammen in die Schule gegangen und wir haben eine sehr lange Vergangenheit mit einer gesunden und einer kranken
Zeit.
Ja, genau. Also, und darum habe ich mich auch wieder gemolten, weil ich denke, wenn jemand Verständnis hat, dann sie.
Wie habt ihr denn euch helfen in der Krankenzeit? Also ist da eine gegenseitige Hilfe da gewesen?
Ja, schon allein dadurch, dass man den anderen nicht verurteilt hat für seine Problematik. Mhm. Also ich denke, jeder, der betroffen ist, von was für einem Leiden auch immer, kann sich ein Stück weit hineinversetzen, wie das ist, oder wenn man stigmatisiert ist von einem Teil der Gesellschaft und auch eben schon das Grundleiden hat und zusätzlich die Problematik, dass man nicht offen darüber reden kann oder nicht mit jedem offen darüber reden kann, wie wenn man einen Beinbruch hat.
Ja, also
dort muss man sich nicht schämen. Also ich meine, man muss sich auch für eine psychische Erkrankung nicht schämen, aber es kommt dann automatisch die Hemmschwelle, die man muss überschreiten muss und wo ich jetzt auch eben überschritten habe. Und ich habe am Anfang gesagt, ich habe Leben recht zurückgezogen. Und das ist nicht einfach ohne Grund. Oder ich habe relativ negative Erfahrungen gemacht, wo ich offen auf andere gezogen habe. Das Problem hat bei Magersucht ist, man sieht es.
Also es nützt auch nichts, eben, wenn man dann die Kleider anlegt, die gross, viel zu gross sind und so.
Sondern ja, gerade jetzt eben in gewissen Jahreszeiten. Mhm. Und dann, es ist einfach relativ schwierig, weil viele Leute halt ablehnend reagieren, weil sie Angst haben davon, weil sie nicht wissen, was dahinter steckt. Ja. Und weil sie Angst haben, sie werden zu irgendeiner Handlung oder dass es eine Art wie...
Sie müssen reagieren auf das.
Sie müssen dann quasi reagieren.
Ja. Und was wäre denn der richtige Umgang eigentlich? Oder? Also das ist ja immer das Problem von uns. Also wenn ich jetzt sage, wenn wir jemanden sehen, der jetzt nicht der Norm entspricht, dann schaut man und so und dann schaut man wieder
weg. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass man schaut. Ich glaube, das würde ich wahrscheinlich auch, wenn ich jemanden sehe, es ist die Art, wie man schaut. Dass es häufig verbunden ist mit Ablehnung und auch Aggression. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, gerade so was junge Frauen betrifft, reagieren viele dann auch so, und hat sie abgenommen und man würde vielleicht gerne selber abnehmen und man verwechselt dann das völlig. Und man hat einfach so ein komisches Bild auf.
Also ist man nicht auch, also hast du das nicht auch dir selber gemerkt, dass man dann noch viel verletzlicher drauf ist und alle Signale anfängt irgendwie deuten und dass man sie zum Teil halt dann auch negativ deutet. Weil, hankerum, Mitleid ist ja dann auch nicht das, was jetzt du willst haben.
Nein.
Was wäre es denn, was in dieser Krankheit würdest du wollen haben?
Einen möglichst normalen Umgang. Also weder eben ein Verpacken in irgendwelche Watte noch so eine Ablehnung. Einfach, dass man nicht so tut, als ob man es nicht sieht. Mhm. Weil ich habe häufig so das Gefühl, es ist so der rosa Elefant im Raum, wo alle sehen und trotzdem reagiert niemand drauf. Mhm. Und einfach, dass auch wenn ich dann jemanden anspreche und frage, sieht man es, oder dass man dann sagt, man sieht, weil ich erlebe häufig, dass dann die Leute sagen, nein, und du hast ja Kleider an und so. Ja. Und
die Frage ist für mich, was du dann am liebsten würdest hören und ob das dann irgendwo, ich weiss auch nicht, du hast am Anfang ja gesagt, ich bin gefangen in dieser Krankheit, immer noch gefangen. Also was dann, gibt es denn irgendwie eine Reaktion, die bei dir etwas anderes könnte auslösen, dass du aus dieser Gefangenschaft dich langsam könntest rausbewegen? Gibt es das? Oder ist man so ist man so gefangen, dass es nicht geht?
Also ich leide halt schon relativ lang drunter.
Ja, wie alt bist du denn?
Ich bin 28.
Und das hat dann so in der Pubertät angefangen?
Ja. Also es sind über 10 Jahre. Und ja. Das Problem ist halt, irgendwann hat man die Krankheit wie als Teil von sich akzeptiert. Mhm. Und es ist ja konstant im Leben. Und ich meine, sicher, ich kann relativ gut analysieren, was die Krankheit mir schon alles schlecht gebracht hat, wie viele Leute dass sich dadurch von mir abgewendet haben, wie viel negative Aspekt gesundheitlich, dass es mit sich bringt. Und trotzdem ist sie einfach die gewesen, die immer da gewesen ist. Oder?
Ja, man richtet sich mit dieser Krankheit auch ein, oder?
Also, ja, nein, und es hat auch einen tröstenden Aspekt, weil sie treu ist, Krankheit. Und andere Sachen sind halt nicht erwägbar. Und Gewicht ist etwas, wo man ein Stück weit halt steuern kann. Und das gibt
und das andere kann man nicht Sicherheit. So steuern.
Ja, gerade zwischenmenschliche Beziehungen ist mehr darauf angewiesen, eben, wie ich es erlebt habe.
Ich will nochmal an den Anfang zurückgehen. Also die Krankheit, also Magersucht, hat dich ja quasi zum Rückzug von den Menschen bewogen. Oder? Du hast dich zurückgezogen immer mehr. Ja. Und hast jetzt eigentlich wieder so den Schritt gemacht via Facebook, wie das ja einfacher ist, oder?
Also, ja, ich meine, es sei einfacher.
Ja. Gut. Und der Stich ins Herz von dieser Freundin, wo du ganz viel mit ihr erlebt hast, eben auch gesunde Zeiten, kranke Zeiten. Ja. Wie gehst du jetzt mit dieser Ablehnung um? Also,
du hast sie zwar noch ganz frisch, es war erst vor 2 Tagen.
Ja.
Und irgendwie habe ich es, glaube ich, noch gar nicht richtig realisiert, was das jetzt wirklich bedeutet. Ich muss einfach immer irgendwie daran denken, am Anfang, also das Gute ist halt an der Magersucht oder am geringen Gewicht, dass man gar kein Gefühl hat, irgendwann. Also, dass der Körper so wenig Energie hat, dass man
also
immer
kein Gefühl. Also, kein Gefühl? Wirklich kein
Nein,
Gefühl?
Nein, das ist wirklich so. Man fühlt einfach nichts.
Aber das ist schrecklich.
Nein, es ist eben eine Erleichterung.
Also, für dich ist es eine Erleichterung?
Ja, gerade wenn es negative Gefühle sind.
Aber die schönen Gefühle gehen natürlich dann auch verloren,
ja,
oder?
Ja, aber das muss man eingehen, das Risiko. Und manchmal, also, ich habe mehr so halt die Auffassung, dass ich mich vor negativen Sachen schützen will und auch wenn das bedeutet, dass ich dafür die positiven halt auch nicht habe. Also quasi hauptsächlich nicht verletzt werden, weil es ist halt jedes Mal fällt dann der Schritt zum Rausgehen noch schwerer, oder? Ich meine, ich habe jetzt selber leid, soll ich das Facebook-Profil wieder löschen, weil ich sicher jetzt in nächster Zeit nie mehr eine Freundschaftsanfrage werde machen, weil das jetzt, weil ich einfach so verunsichert auch bin.
Also ich darf auch sagen eigentlich, dass die Krankheit, also dass du die Krankheit nach wie vor willst, weil sie dich auch schützt vor den negativen Gefühlen.
Nein, das ist nicht. Aber ich habe im Moment keine gangbare Option. Ja. Also eigentlich, wo du hast am Anfang gesagt, was müsste ich dich überfragen, dass du würdest sagen, ich will aus dieser Krankheit raus. Ich glaube, ich müsste einfach konkret, jemand müsste mir sagen, so wird dein Leben sein, wenn du die Krankheit aufgibst. Und ich müsste eine Garantie haben, dass es besser wird. Und solange ich das nicht habe, behalte ich das, was ich auf sicher habe.
Weil es einfacher ist natürlich, oder?
Ja,
und einfacher. Und wie gelernt hast, mit dem umzugehen, auf eine Art.
Ja.
Hast denn du Hilfe?
Ja, ich bin schon in psychiatrischer Behandlung, aber ich gehe nicht so regelmäßig. Im Moment habe ich gerade wenn man so lange in Behandlung ist, gibt es ab und zu so therapiemüde Phasen, wo man einfach nicht mehr mag darüber reden und wieder das aufrollen. Und wo man wie einfach eine Zeit wieder braucht, wo man Abstand braucht, bis es wieder so schlecht geht, dass man gar keine Option mehr hat und man wieder zurück muss.
Sarah, ich will da jetzt einfach einmal einen Punkt machen bei diesem Gespräch und frage dich einfach, also kann ich dich mit gutem Gewissen in die Nacht rauslassen?
Ja.
Oder willst du noch hinter den Kulissen, wir haben eine psychologische Beratung, einfach noch weiterreden?
Eigentlich schon. Und darf ich noch etwas sagen?
Ja, ganz kurz.
Also ich habe angerufen, weil ich an all diesen Leuten draussen, die auch bei Facebook sind und die das auch schon erlebt haben, ich will sagen, dass sie nicht allein sind. Mhm. Und man hört immer nur so die Erfolgreichen und liest, wer wie viele Freunde hat. Und
genau. Es gibt also auch solche, die einfach null Freunde haben und sich dann halt wieder rauslöschen aus dem. Sarah, wir machen es so. Danke dir fürs Telefon. Du tust abhängen, die Redaktion läutet dir nochmal zurück. Ja. Alles Gute.
Ja. Ciao.
Gute Nacht. Ciao, Sarah. 0800 002 2020 ist unsere Nummer. Ihr könnt uns auch ein Mail schicken, wenn ihr zum Thema Stich ins Herz etwas zu erzählen habt. Und das Mail das schickt ihr an nachtwach@srf.tv oder ein SMS. Dort braucht ihr das Wort «wa». Braucht ihr das Wort «wach» und dann nachher könnt ihr das, dann könnt ihr den Text schreiben, es kostet 50 Rappen, schickt es an Zielnummer 50 und ich habe gerade gehört, dass ich die falsche Mailadresse angegeben habe und zwar heisst nachtwach@srf.ch. So, jetzt ist alles richtig und die Nummer ist 0800 002 2020. Dave, das ist Barbara.
Hallo.
Hoi. Ein echter Stich ins Herz hättest du bekommen, habe ich jetzt gerade über den Kopfhörer gehört.
Genau, ja.
Was ist da passiert?
Ja, wir waren in Kölbe und da bin ich eine schon länger kennen lernen. Ich bin mit der so dort durch die Kölbe gelaufen. Und da war ihre Ex da, also der Freund dazu mal.
Ja.
Und das war ein Jugo. Und der hat es nicht so verleichtet. Das ist, ich weiß auch nicht, ist auch eifersüchtig. Ich weiß nicht, was für ein Problem das der hatte. Und dann haben sie mir. Also hat er nicht gesehen. Also es waren schon mehrere, aber der, der das eben nachher das Messer vorgenommen hat, dass wir. Ins Herz hineingestochen.
Voll ins Herz?
Nicht voll, das ich muss sagen.
sonst wäre es ja wahrscheinlich tödlich verlaufen, oder?
Aber also, ja, ich kann nicht telefonieren, aber ich gebe mir mal schon ins Herz, aber nicht ganz drin, ja.
Also einfach geschrammtes Herz. In dem Moment, wo das passiert ist, was ist da bei dir abgelaufen? Also, du hast das Messer gesehen, komm. Man liest es ja einmal im Krimi, oder? Wie das denn so ist?
Ich habe es nicht gesehen. Nein.
Du hast es gar nicht gesehen. Du hast einfach einen Stich gespürt dann.
Ja, das war ein kleines Messer. So, weißt du, wie ein Hang voll. Also nicht so ein grosses, wie du jetzt meinst, so ein Kochimesser.
Ja, sondern irgendwie.
So ein bisschen Sackmesserart.
Ja, ja.
Und.
Was hast du denn gespürt als erstes?
Also ganz ehrlich, habe ich nicht gedacht, dass es. Das Messer ist gesehen. Ich dachte, es tut weh. Also. Und ich dachte, oh. Aber ich hat nicht gedacht, dass es ein Messer ist gesehen. Mm-hmm. Und nachher hat er dreimal reingestochen. Und, aber er hat mich nicht mehr richtig verwutscht. Und ich habe erst nachher gesehen, beim Doktor, also dass es so, aber, ich soll sagen, bin in ein Loch gegeben. Der Nerv sagt, das war ein Messerstich.
Also bist denn du dort nicht zusammengebrochen auf dem Kilbiplatz? Und das Blut
nicht
ist
direkt,
noch...
Nicht direkt.
Ja. Also bist du dann noch zum Arzt gegangen und dann nachher hat man festgestellt, es ist ein Stich, ein Messerstich nah beim Herz oder in der Herzgegend.
Genau, ja. Und genau so.
Ja. Und was für, wenn du das jetzt so erzählst, was gibt das für eine Erinnerung und so, was kommen da für Bilder auf, wenn du das erzählst? Es hätte können, ja, das hätte ja auch können anders ausgehen.
Ja, hätte können, ja. Ja, es ist einfach, die Welt ist einfach verrückt und traurig, ja.
Mhm.
Das ist echt das, ja, wo die Frage, die du jetzt mehr hast, gefragt. Ja, das ist eigentlich eher so. Ich bin nicht mehr böse, ich bin nicht mehr traurig oder so, ich bin einfach enttäuscht. Das ist enttäuscht, ja.
Und gibt es da auch eine Angst? Also man sagt ja immer, wenn man so in eine Tat hineinkommt, oder? Also dass man dann die einen können Geräusche nicht mehr hören und andere irgendwie den Geschmack nicht mehr hören, die verschrecken und so. Hast du nie solche Ängste?
Nein, ich habe mehr Angst zum Fliegen, aber von so Sachen habe ich eigentlich nicht Angst. Ja. Also, oh, dass es nicht passiert oder so, das ist, ich bin schon echt ein ruhiger Mensch oder so.
Ja.
Und ein hilfsbereiter Mensch.
Und wie lange hast du denn, gelitten an dem, also an dem Schmerz? Ist der schnell?
Nicht lang.
Ja.
Das ist die meisten so, wenn das passiert, dann leide ich nicht lange. Dann gehe ich ins Spital und eine Spritze drin und 2 Tage später ist alles wieder.
Einigermaßen in Ordnung.
Gut, ja, genau.
Ja. Aber, okay. Also das Leben hat sich für dich nicht gross verändert durch die, durch die Messerstich?
Nein. Also, es ist einfach halt gleich überall. Es ist ja egal, wo du bist. Du hast immer ein bisschen den gewissen Respekt von den Leuten.
Ja.
Sie spinnen eben blöd gesagt und sie verrückt und machen manchmal Sachen, die eben nicht so sein sollten.
Ist es eigentlich noch zu einer Anzeige gekommen, deinerseits?
Ja, genau. Es ist Aussage gegen Aussage vor dem Gericht. Und, seine 2 Jugo-Kollegen haben gesagt, sie seien gar nicht an dieser Kölbe gesehen. Sie seien ein Deutscher in der Party gesehen.
Mhm.
Und die haben natürlich auch dann das Ticket von den anderen Kollegen bekommen. Oder irgendwas. Und meine... Aber mit der habe ich dort begangen und so. Die hat natürlich schon mehr geholfen, aber es hat nichts gebracht. Es war Aussage gegen Aussage gewesen, aber ich weiß, dass es so war.
Mhm.
Und sie wissen es auch, aber wir konnten es nicht beweisen auf dem Jungenplatz, dass es keine Kamera hatte.
Okay. Also ist eigentlich alles glimpflich ausgegangen.
Für ihn,
das Verfahren ist irgendwie, also für dich ist es glimpflich ausgegangen, dass es nicht schlimmer war, das Verfahren ist eingestellt. Dave, danke vielmals, dass du angerufen hast.
Bitte, ja.
Gute Schönen Nacht. Abend. Ja, gleichfalls. Tschüss, ciao. Gut. Ich habe mir selber mal noch Mails ausgedruckt, die reingekommen sind, während dem, dass wir die Sendung vorbereitet haben. Jetzt ist aber ein Mail reingekommen, das ich hier auf dem Bildschirm habe. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Es ist nämlich ein Mail aus Italien von der Ruth. Meine Reaktion betrifft den ersten Tag. Ich war in der Situation der Freundin mit einer Bekanntschaft aus der psychiatrischen Klinik. Als ich endlich selbst auf die Beine kam, war ich zu schwach, um anderen zu helfen und habe mich aus Selbstschutz für Hilfe verweigert. Noch jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Deswegen. Also, das hat der erste Talk oder das erste Gespräch mit der Sarah. Ist das jetzt eigentlich angegangen? Die Nummer von unserem Telefontalk ist 0800 00 22 20. Thema ein Stich ins Herz. Mal schauen, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht gibt es ja irgendwo jemanden, der wirklich auch das Thema aufgreift von der Liebe, dass man plötzlich von der Liebe verlassen worden ist oder die beste Freundin hat einem irgendwie den Freund ausgespannt, was auch immer. Leute uns an, erzählen über den Stich im Herz. Rita, das ist Barbara, Sali.
Sali Barbara, das ist Rita. Hoi.
Was hast denn du erlebt?
Ja, ich habe erlebt, dass mein Mann an meinem Geburtstag gestorben ist.
Das ist auch noch heftig.
Ja, das ist heftig, ja.
Und ganz plötzlich, also ohne irgendwie krank sein vorher?
Nein, er hat mit 57 hat er ganz seltene Demenz bekommen, wo unter 100'000 gibt es eins.
Mhm.
Und es gibt kein Medikament, gibt gar nichts.
Mhm.
Alzheimer, also gibt Medikamente, da nützt nichts bei dieser Krankheit.
Die er gehabt hat.
Der Vorderteil vom Hirn und das rechte Seitenteil bei ihm hat geschrumpft. Und dann haben sie 2 Jahre zu Hause gepflegt. Mit dem Sohn, mit der Tochter, mit der Enkelin. Man musste einfach immer hinter ihm sein, sonst hat er einfach Seich gemacht, auf Deutsch gesagt.
Ist abgehauen, oder?
Zum Nein, eigentlich nicht, einmal. Aber einfach zu Hause hat er einfach Sachen gemacht, die einfach nicht relevant waren.
Und wie darf ich noch mal schnell zurück, bevor wir dann nachher dann auf das kommen, wo es dir einen Stich ins Herz geht. Wie war das, gewesen, wo du gemerkt hast, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. An was hast du es können feststellen?
Er hat einfach Sachen verwechselt, die einfach nicht gestimmt sind, oder?
Mhm.
So, oder?
Kannst du ein konkretes Beispiel sagen da dazu?
Wenn er ein Glas hatte, hat er gesagt, es ist voll und es war aber leer gewesen.
Ja.
Oder?
Und das hat dich dann verwundert?
Das hat mich verwundert, ja. Oder?
Mhm.
Einfach so Sachen, die einfach viel vorgekommen sind, oder?
Wie war denn dein Mann vorher gewesen? Also bevor die Krankheit gekommen ist?
Ganz ein lieber Mann. Also wir hatten ganz eine gute Ehe gehabt.
Mhm.
Wirklich, ja. Anna.
Und das war dann auch ein Schock gewesen für dich? Oder
ja.
Ein Stich ins Herz? Eigentlich
ja.
Schon dort, oder?
Ja.
Wo du das erfahren hast.
Ja. Und dann ist das einfach schlimmer geworden, oder? Hat mir viel kaputt gemacht. Ich musste die Messer versorgen. Ich musste schauen mit dem Elektrischen und einfach so Sachen, oder? Und bei ihm hat einfach das gestimmt, wenn ich gesagt habe, du darfst das nicht machen. Mal, das macht man so, oder?
Mhm.
Anna.
Und ist er dann böse geworden zwischendurch?
Dann ist er dann bösartig geworden.
Eben, es gibt ja ganz verschiedenste Formen. Also es gibt eben auch die wirklich aggressiv werden.
Ja.
Gegenüber allen Menschen, die ihm zu nahe kommen. Das war bei deinem Mann der Fall gewesen.
Das war dann so gewesen, ja. Er hat dann, die Schwiegertochter hat er dann gewürgt, oder? Und dann haben wir müssen handeln, weil der Hausarzt hat mir gesagt, oder? Ich muss jetzt einfach schauen, oder? Entweder sage ich eines Tages tot, oder?
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und dann hat man müssen aufs Ding gehen, in die Psychiatrie, oder? Und dann war er 4 Monate dort gewesen, und dann hat es geheißen, ich könne nicht mehr heimnehmen, oder?
Mhm. Es geht einfach nicht mehr.
Es geht nicht mehr, oder?
Mhm.
Weil er hat mich geschlagen, oder? Und man hat dann einfach nicht mehr können allein lassen.
Du, und sag, wieso in Psychiatrie und nicht irgendwo in ein Spital, in ein Pflegeheim, wo so eine demente Abteilung gibt?
Das war eben ganz seltene Demenz gewesen, oder? Und ich habe ja verschiedene Pflegeheime angefragt und niemand hätte ihn nehmen wollen.
Ja.
Weil auf die Krankheit, das ist das frontotemporale Demenz, heisst das.
Mhm.
Und das gibt so wenig, eben unter 100'000 gibt es eins. Und sie sind nicht geschult auf das, oder?
Ja.
Sie wissen nicht viel, oder, über die Krankheit.
Du, was hat denn das für dich geheissen, also den ganzen Mann so verändern, plötzlich zu sehen, also von einem lieben zu einem aggressiven Mann, der Abbau vom Hirn, eben, du hast erzählt, alles kaputt machst. Hat dich das traurig gemacht?
Das ist wahnsinnig, also Wahnsinn, so etwas.
Mhm.
Also ich will es nicht mehr mitmachen, oder?
Mhm.
Oder?
Mhm. Was hat es mit dir dann selber gemacht, mit dir persönlich, also mit deinen Gefühlen?
Er hat mich verletzt irgendwie auch, oder?
Mhm.
Anna.
Mhm.
Er hat mich wahnsinnig verletzt, obwohl, wenn ich zu ihm gesagt habe, hast du mich denn nicht mehr gern, sagt er nein, oder?
Mhm.
Anna.
Aber das heisst ja nicht, oder, dass das stimmt. Also man weiss ja bei diesen Erkrankungen, oder, dass das nicht so muss sein.
Ja, klar, ja.
Dass es ja vielleicht ein Nein ist und umgekehrt.
Mhm.
Also es war schwierig mit dir, der Umgang. Hast denn du keine so professionelle Hilfe gehabt oder Unterstützung geholt von Leuten, die sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt haben? Dass du nicht so alleine gewesen bist?
Ich bin dann schon gegangen.
Ja.
Aber das sind alles Ältere gewesen. Die hatten Alzheimer gehabt. Die waren 80, 85 gewesen. Und mein Mann war 57 gewesen, oder?
Noch jung.
Anna, noch so jung, oder? Und die Krankheit hat 6 Jahre hat die gedauert. Also die Lebenserwartung ist bei dieser Krankheit ist das 6 Jahre gewesen. Und im Mai haben wir es hier gewusst, dass er die Krankheit hat und ist genau gegangen, 6 Jahre, also und 3 Monate bis zum 3. August.
An deinem Geburtstag?
An meinem Geburtstag.
Und was hat dich jetzt am meisten verletzt, dass er an deinem Geburtstag gegangen ist?
Das.
Das?
Ja. Weil ich bin am Freitag bin ich noch im Pflegeheim gewesen, habe ihm einen Joghurt gegeben, weil er hat schon 4 Jahre hat er nicht mehr reden können.
Mhm.
Er hat einem noch angeschaut. Er hat nicht mehr können schlucken, oder? Also teilweise.
Ja.
Sie haben müssen Flüssigkeit im Rücken, also mit einer Sonde, haben sie müssen geben. Und er hat sollen Dinge, eine Magensonde machen, am Mittwoch.
Mhm.
Und am Freitag bin ich da unten gewesen, und es geheißen, am Mittwoch müssen die Magensonde machen. Und dann hat er uns so angeschaut und so, also für uns war es, nein, das mache ich nicht mehr. Mhm. Und ich bin heimgegangen und sage noch, am Montag komme ich nicht, ich habe Geburtstag, ich komme dann am Dienstag. Und er hat mich auch noch so angeschaut und dann habe ich gedacht, ja, dann gehe ich am Dienstag runter. Und dann am Montag am Morgen hat das Telefon geschält, eben, es ging ihm nicht gut, um 8:15 Uhr. Und dann sage ich noch, ist er dann verkältet, weil ich habe eigentlich nicht viel angemerkt am Freitag. Er war einfach müde gewesen, oder? Mhm. Und dann sagt die Schwester, sie wissen es nicht, eben der Arzt komme dann. Und dann habe ich der Tochter angerufen und dann haben wir abgemacht auf die zwei. Ja. Wir gehen runter, oder? Und dann zwei Minuten ab zwei schält das Telefon vom Pflegeheim, er sei gerade gestorben.
Ach, du hast ihn gar nicht mehr gesehen? Dann.
Nein.
Hättest du ihn dann noch gesehen?
Ja. Ja.
Wie hättest du denn noch, also was hättest du gemacht, wenn du am Bett gesessen bist?
Ja.
Die Hand gegeben.
Die Hand gegeben und, oder?
Gute Mama Reise.
Ja. Aber ich habe selber auch nicht gedacht, ja, dass so etwas ist, oder? Mhm. Und auch im Pflegeheim nicht, oder? Mhm. Dass das so ist, oder? Mhm. Und dann ist die Tochter gekommen und sagt, ich muss nicht mehr pressieren, der Papi ist gestorben, oder? Mhm. Und dann geht die mir gerade zusammen, oder? Und der Sohn war dann in der Ferien in Sardinien, oder? Da hat sie alles müssen regeln. Ich war dann nicht mehr fähig dazu, oder? Mhm. Da hat sie dann alles müssen regeln überall und, oder?
Es ist ja vor zwei Jahren passiert, gell?
Vor zwei Jahren,
genau.
Ja.
Mhm. Also im Rückblick würdest du sagen, es war für ihn auch eine Erlösung und für die ganze Familie, dass er können gehen.
Es war schon eine Erlösung für ihn, weil er hätte nichts bekommen hätte.
Ja, eben.
Oder?
Ja.
Aber dass er genau an meinem Geburtstag, oder, gegangen ist. Mhm. Und ich kann auch nicht aufs Grab.
Du kannst nicht aufs Grab?
Nein.
Wieso denn nicht?
Nein, ich habe so eine... Ich weiss nicht, so wie eine Wolle, also ein Hass irgendwie.
Wegen dem Geburtstag?
Ja,
das finde ich jetzt noch schwierig. Also, ja, ich finde es manchmal schwierig, nicht alle Geschichten und so, aber manchmal finde ich, gibt es so einen Moment, wo ich schwierig finde, nachzuvollziehen, wieso das ist. Jetzt muss man das erklären. Also, ich meine, er hat ja nicht mehr gewusst, dass du deinen Geburtstag hast.
Klar,
also, hat er dir nicht irgendwie...
Hat
er dir nicht schlecht wollen, wahrscheinlich? Oder?
Ja, vermutlich schon, ja. Und auch der Sohn und die Tochter sagen auch, Mami, du musst jetzt einfach so akzeptieren und sagen und denken, der Papi hat jetzt einfach dir ein Geschenk machen auf den Geburtstag, dass er gehen kann.
Ja. Oder? Und das kannst du so auch nicht annehmen?
Nicht annehmen, ja. Mhm. Ich bin schon, seit da bin ich einfach in psychiatrischer Behandlung. Oder?
Aber was ist denn so schlimm daran?
Einfach der,
also wenn
der 3. August. Anna. Es ist für mich kein Geburtstag mehr. Anna.
Also auch in Zukunft ist es kein Geburtstag mehr?
Ja.
Und ist denn das nicht ein bisschen egoistisch gedacht? Ich
weiß es nicht.
Also, weißt du, wenn du so denkst, irgendwie, also, er hat sich den Tag jetzt halt ausgesucht, er hat vielleicht nicht gewusst, dass das dein Geburtstag ist und du jetzt ihm das so wie zum Vorwurf machst. Also das bringt dir nichts eigentlich,
ja, klar,
oder?
Ja.
Also du tust dir ja wie das Leben vermiesen mit dem. Kannst deinen Geburtstag nicht feiern, kannst nicht auf den Friedhof gehen und so. Müsstest du nicht das irgendwie, ich weiß nicht, anders anschauen?
Ich denke, ich muss irgendwie, ja.
Ja.
Weil wir haben immer gesagt, wir sind froh, wenn er einmal gehen könnte.
Ja.
Oder die ganze Familie.
Ja.
Aber das geht der Tag, oder?
Das tut dich jetzt irgendwie, das tut dir weh im Herzen.
Das tut mir weh. Wahnsinnig, ja.
Willst du hinter der Kulisse noch weiterreden?
Gern, ja.
Gut, dann nachher machen wir es so, dann tust du das Telefon dann aufhängen, wenn wir uns verabschiedet haben, die Redaktion, die Leute dir zurück.
Jawohl.
Danke vielmals, dass du angerufen hast.
Danke. Ciao
Rita.
Barbara,
tschüss.
Danke, tschüss.
0800 002 2020, unsere Telefonnummer für all die, die Radio hören, die ja die Blender nicht sehen wie im Fernsehen. 0800 002 2020. Das Thema ist Stich ins Herz. Was hat euch einen Stich ins Herz gegeben und wo er unbedingt jetzt da erzählen will. Vielleicht hat es mit Neid versucht, mit den Worten, die jemand euch gesagt hat, zu tun. Ich weiss es nicht. Also, Erika, das ist Barbara.
Hallo Barbara.
Hoi, Erika. Gut, was hat dir einen Stich ins Herz gegeben?
Ja, ich bin als Einzige, wo 6 Kind, bin ich in ein Kinderheim gekommen. Mhm. Und es ist auch viele Leute gelogen worden, weil es hat dann geheißen, meine Gotte hätte das wollen. Und schlussendlich hat es eigentlich mein Stiefvater in die Wege geleitet, weil er uns einfach nicht akzeptiert hat. Mhm. Weil meine Mutter hat 6 Kinder und bei ihrem Tod habe ich dann erfahren, dass ich noch mal einen Bruder habe.
Mhm. Und wir müssen mal schnell, nur schnell am Anfang situieren. Also, du hast eine Mutter gehabt und einen Stiefvater, oder eine Mutter und einen Vater, oder?
Ja, und der ist dann, weil er Alkoholiker war und kriminell wurde, ist dann ins Gefängnis gekommen.
Aha.
Und hat dann die Mutter immer geschlagen und uns geschlagen. Und ja, dann hat sie dann auch nach einem anderen Mal kennengelernt.
Mhm.
Und dann haben wir sie sagen, Herr Segel. Und nachher später Onkel Willi. Er hat das auch nicht akzeptieren als Kind.
Mhm.
Und mir hat er anscheinend am meisten Mühe gehabt, weil ich mich einfach gewehrt habe gegen das. Ich habe gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Weil mir hat man es einfach meiner Gotte, ich habe meine Gotte wahnsinnig gern gehabt. Und ich habe einfach nicht verstanden, wieso sie mich in ein Heim wollte, verfrachten.
Wie hat man dir das mitteilt? Hast du irgendwann einfach das Köfferli müssen packen und dann ist es abgegangen? Oder hat man es dir vorher gesagt, du musst jetzt in ein Heim?
Ja, es ist so, wie du es auf zweit gesagt hast, ja, weil Reden war bei uns tabu gewesen. So mit Kommunikation hat nicht funktioniert. Es ist alles unter den Teppich gekehrt worden.
Mm-hmm.
Ich habe das Fremdtag auf der anderen erfahren und das hat mir so einen Stich gegeben, weil ich habe gefunden, warum ich?
Mm-hmm.
Warum ausgerechnet ich? Ich bin doch gar nicht so eine Böse. Und ja, ich habe mich wahrscheinlich auch gegen den Stiefvater gewehrt. Und mhm. ja, ich habe auch nicht verstanden, wieso meine Mami das erste Mal, als sie gehört, ist ja schon schlecht gewesen zu uns, dass sie sich dann der zweite, als sie gesucht hat, noch fast noch schlimmer war, vom Psychoterror, den er noch mal gemacht hat.
Mhm.
Das habe ich einfach nicht verstanden. Und das ist für mich jedes Mal ein wahnsinniger Abschied gewesen, wenn sie mich einmal wieder ins Heim gebracht haben. Alle 2 Wochen haben wir das heim. Und ja, ich bin einmal stundenlang in eurem Rock und habe sie umarmt und brüllt. Und die Heimmutter hat dann auch versucht, das zu verstehen. Und ich habe stundenlang brüllt.
Aber deine Mutter, hast denn du deine Mutter nie gefragt, wieso haben die mich in ein Heim abgeschoben?
Ja, mal, sie haben es nicht gefunden, weil ich ins Bett gemacht habe. Weil ich habe dort genäßt lang.
Mhm.
Und auch, weil ich sonst ein bisschen frech war, bin ich noch einfach rebelliert habe gegen das. Ich habe das, oder? Die Kinder sind sehr sensibel. Ich spüre sofort, wenn da Spiele gespielt werden, wenn die Leute nicht ehrlich sind. Und das einfach auch von der Lüge her. Schlussendlich habe ich erfahren, dass mein Stiefvater eigentlich hätte will, dass ich in ein Heim komme. Und ein Jahr später ist meine Mutter noch schwanger geworden. Es hat auch geheißen, es hat keinen Platz für die. Wir haben zu wenig Geld und so, einfach die dümmsten Ausreden.
Jetzt bist du 47, das ist also irgendwie vor 38 Jahren passiert,
ja.
Oder?
38 ja, ja.
Jahre. Wenn du so jetzt darüber redest, mit dieser Distanz, die da ist, was kommt bei dir denn so auf? Sind da immer noch die Stiche, sind die immer noch da? Darüber, also die Situation.
Ja, ich kann meiner Mutter immer noch nicht verzeihen. Ich versuche es zu fahren, aber ich bin schon gestorben, 97. Und ich hätte mich eigentlich gerne versöhnt mit ihr vorher, aber mein Stiefvater hat natürlich alles daran gesetzt, um es zu verhindern.
Ja.
Das wäre für mich eben sehr wichtig, weil da, was Rita vorher gesagt hat, habe ich noch interessant gefunden, da ist ein Hass rum.
Mhm.
Ich weiss, der Hass bringt nichts, aber verzeihen soll man ja von Herzen. Und wenn es oberflächlich ist,
dann bringt es auch nichts.
Bringt das nichts, dann macht man sich auch selber etwas vor.
Mhm.
Oder? Aber ich muss heute sagen, damals mit den Kinderaugen und mit meiner Kinderseele habe ich das nicht so anschauen können.
Ja, das ist ja logisch, ja.
Aber heute muss ich sagen, das war ein Glück für mich, weil Gott Heidi, also mein Gott, meine Gott hat dann geschaut, dass ich in ein gutes Heim komme.
Mhm.
Und wir haben den Heimeltern von Mutter sagen, im Vater, Wir hatten Skilager einmal im Jahr, hätten meine Eltern mir nie bieten können. Also mein Stiefvater hat mir das eh nicht können. Und Sommerlager haben wir gemacht. Wir haben Autoreise mit dem TCS gemacht. Aber das kann ich erst heute so anschauen.
Also dort im Moment war es einfach ein schrecklicher Moment, einfach weg von deinen Geschwistern, von der Mutter, oder vielleicht weniger von dem Stiefvater, aber einfach weg von dem, was du gewöhnt gewesen bist.
Ja. Ich habe meine Mami wahnsinnig gerne gehabt. Ja. Und ich habe es einfach nicht verstanden, wieso sie sich jetzt wieder ein Mann zugetan hat, der so ihre Kinder nicht akzeptiert. Ja. Weil sie hat den ersten Sohn, den sie hatte, den Roger, da habe ich eben beim Tod erfahren von Mami, dass da noch ein sechster Bruder rum ist. Jetzt habe ich verstanden, der zweite Sohn hat sie dann auch weggegeben, der Toni, der ist zu den Grosseltern gekommen. Und die dritte, das war die Heidi, die ist auch zu den Grosseltern gekommen. Und ich und der Martin hat sie dann behalten. Und ich denke heute, sie hat einfach nicht, sie ist nicht mehr bereit gewesen, den dritten Sohn auch noch zu opfern, quasi.
Ja, ja.
Ja, und der Stich ins Herz ist natürlich auch, dass ihr dann auf die Welt gekommen ist, oder 72. Ich bin auf einmal abgeschoben worden, so quasi.
Ja, für das, dass dann die Platz hat, also das ist ja dann eine Stiefschwester von dir,
genau,
oder?
Ja.
Ja. Dass für dich Platz hat. Jetzt, eben, im Nachhinein sagst du, es ist eigentlich etwas Gutes gewesen, was du da erlebt hast. Hättest vielleicht die Heim nicht so schöne Sachen erlebt. Ich glaube, das Heim an und für sich, wenn man Heim gehört, dann hat man ja immer das Gefühl, ui, das ist ja alles irgendwie eine geschlossene Gesellschaft, oder?
Nein, das war eben nicht so. Wir hatten einen grossen Garten, wir haben sicher hat uns einmal gestunken. Es hat auch gewisse Regeln gehabt. Es waren etwa 30 Kinder in diesem Heim. Aber wir haben auch dort gelernt, Rücksicht zu nehmen, dass man nicht allein ist. Mm-hmm. Und wir haben Freundschaften geschlossen. Und ja, ich bin heute wirklich, ich konnte das damals mal nicht so sehen können, aber heute bin ich froh, dass ich das erleben durfte. Ja. Weil viele Heime haben ja einen schlechten Ruf.
Eben.
Aber die zwei haben sich so bemüht. Und die haben uns wirklich etwas geboten, wo vielleicht manche gar nicht haben, oder?
Und auch hast du noch Kontakt jetzt zu dem Heim? Also gibt es das irgendwie da
nein,
noch bei dir gar nicht mehr?
Nein, das gibt es leider nicht.
Ah, gar nicht mehr. Und wie ist der Kontakt zu deinen Geschwistern?
Auch eben nicht.
Auch kein mehr?
Nein. Aber ich habe jetzt vor, dass dann mal in Zukunft Kontakt aufzunehmen, weil ich will auf das Grab von der Mutter. Und ich würde sagen, es war zwar nicht richtig gewesen, aber ich würde verzeihen, weil es jetzt auch nicht einfach kam. Oder?
Also wenn man älter wird im Leben, dass man dann eben die Sachen zum Teil wie anders sieht, beziehungsweise dass man verzeihen wieder, oder? Das kann man ja wahrscheinlich mit 20 nicht.
Nein, und es waren mehrere Stiche, gewesen, oder? Ja. Auch das, was ich gesehen habe, dass die Irene, die letzte Tochter, die sie hatte, mit dem Stiefvater, die hat alles gehabt, was ich nicht hatte. Oder? Das hat mir dann auch weh tun. Und als ich dann herausgefunden habe, beim Tod von der Mutter, dass eigentlich gar nicht Gott mich ins Heim gebracht hat, sondern dass das
Stiefvater
hat wollen. Das war noch ein Stich gewesen, oder? Und, ja, aber ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig gut, dass eben auch ich das heute so gesehen habe. Aber es sind ein paar Jahre vergangen.
Also sehr viel müssen daran arbeiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich sage mir immer, ich will das eigentlich fast auch als Schlusswort nehmen, ich denke immer, das Herz, das verhärtet ist, kann brechen.
Das lassen wir einfach genau. So stehen, das finde ich super.
Gell. Nur das Herz, das härt ist, kann brechen.
Genau. Super, gut, danke dir vielmals.
Danke vielmals, Barbara.
Erik, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ein Herz, das hart ist, kann brechen. Jetzt müssen wir gerade mal schnell Deborah fragen. Deborah, das ist Barbara.
Sali Barbara.
Was hast du für ein Herz? Hast du jetzt gehört von der Erika? Ein Herz, das hart ist, kann verbrechen.
Sehr ein herziger Spruch. Ja,
das ist doch sehr schön, oder?
Es macht auch wieder Mut, würde ich sagen. Und ich habe auch in meiner Geschichte sehr viel Mut gebraucht. Und ja, mein Stich ins Herz hat sich so erübrigt, dass ich schwer drogensüchtig war. Mhm. Es hat sich dann so erübrigt, dass ich eine Überdosis hatte. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, dass mein Herz im Moment wirklich einen Stich abbekommen hat. Ich habe nicht mehr gewusst, wie die das Überleben, es war ganz, ganz ein komisches Gefühl, kann man nicht beschreiben.
Das wollte ich gerade sagen, weil du hast Stich gesagt, oder? Also nicht Stillstand oder irgend so etwas, sondern ein Stich.
Nein,
also es war irgendwie es ist ein Schmerz. Gewesen.
Ja, es hat wirklich wehgetan in dem Moment. Es hat mir ganz fest wehgetan. Und nicht nur das noch, es hat mir im Nachhinein dann auch noch wehgetan, was ich alles meinen Kindern angetan habe, durch meine Drogensucht. Und durch das, dass ich auch rausgekommen bin, sind eigentlich nur meine Kinder und ich spüre den Stich eigentlich heute noch, wenn ich daran denke, was dort alles passiert ist. Das kommt immer wieder. Und der gleiche Schmerz.
Was ist denn, noch schnell einfach Klammern auf, was ist denn passiert, wenn du sagst, meine Kinddata, hast du ein bisschen da auf dem Bildschirm, du bist 26.
Richtig.
Also.
Ich habe, es hat so angefangen, ich habe meinen Sohn mit 16 bekommen, der Vater von meinen Kindern, sind alles der gleiche Vater, ist schon schwer drogenabhängig gewesen. Ich bin durch das dann halt auch reingerutscht.
Also noch vorher oder während der Schwangerschaft oder nachher?
Auch während der Schwangerschaft bin ich immer schwer drogensüchtig gewesen. Ich hatte sich dann eine Sorge gegeben, dass ich eigentlich mein ganzes Leben verloren habe durch diese Sucht. Und ich habe keinen Job mehr gehabt. Ich habe auf der Straße gelebt. Keine Krankenkasse mehr gehabt, was man sich heutzutage fast nicht vorstellen kann. Ist aber so. Und mein Glück war dann eben, dass ich meine Familie und, es klingt komisch, mein Chef, aus dem Seich rausgeholt hat. Weil er einfach gesagt hat, du entweder kommst du das wieder auf die Reihe über, schon für deine Kinder zu lieb, für dich zu lieb? Mhm. Oder möchtest du wirklich beim nächsten Knall sozusagen, wortwörtlich Knall, sterben? Mhm. Weil ich habe gerade noch 52 Kilo gewogen, bei einem 1,83
Meter. Mhm. Das ist wenig.
Auf den Schluss, wo ich eingeliefert worden bin in die Psychiatrie. Mhm. Und mir hat dort der Arzt noch gesagt, ich gebe ihnen noch höchstens 2 Wochen draussen.
Auf der Straße draussen und dann stirbst du dort, oder?
Richtig.
Jetzt hast du gesagt, wenn wir jetzt nochmal schnell den Stich anschauen, den Stich ins Herz, wo du gespürt hast, wo unbeschreibbar ist mit dieser Überdosis, was ist nachher dort passiert?
Das ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag mich genau noch das erinnern, wo ich das gespürt habe, wo die Drogen in meinen Körper geflossen ist und ich gemerkt habe, dass ich zu viel verwünscht habe. Mhm. Oder man nennt das sogenannte Cocktail. Das ist gemischt mit Heroin und Kokain. Mhm. Und ich nehme mal schwer an, dass ich einfach dort zu viel verwünscht habe und dass dort in dem Moment das Herz dann halt einfach den Stich verabreicht hat. Für mich war es gut gewesen, weil dort ist mir einfach klar geworden, so geht es nicht mehr. Ich kann nicht mehr, keine Kraft mehr. Mhm. Und der Stich ist, ich kann es nicht erklären, unbeschreiblich.
Wie schmerzhaft.
Das ist, weil ich schmerzhaft und vor allem, ich habe nicht gewusst, ob ich das überlebe. Oder, in dem Moment bin ich stark gewesen, ich konnte mich nicht mehr bewegen.
Und wo ist das passiert? Also die Heide in der Wohnung?
Nein, das ist auf der Straße passiert.
Und die Kinder sind wo?
Wirklich draußen. Die Kinder habe ich vorher schon platziert. Aus dem Grund, weil ich einfach gewusst habe, ich kann nicht mehr schauen. Das Kind, ich bin.
Also, das
ist nicht mehr möglich gewesen.
Also, ist auch etwas, was mit einem Stich im Herzen zu tun hat, oder? Wenn man
Kinder. Den habe ich heute noch.
Wegplatziert. Aber du hast, also wir haben eben nicht mehr so lange Zeit, du hast das überlebt.
Richtig.
Dank was? Hat jemand sofort reagiert dann?
Ja, das war der dortzumalige Kollege von mir, der reagiert hat und mich dann auch sofort ins Spital gebracht hat. Meine Familie hat dann von mir verlangt, dass ich sofort eingewiesen werde. Das habe ich dann auch alles mit mir geschehen lassen, sozusagen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte.
Das verstehe ich.
Und ich wollte wieder zurück ins Leben.
Ja.
Ich wollte wieder zurück ins Leben. Ich habe nicht den Absprung geschafft. Ich bin 1,5 Jahre super.
Super.
Und habe wieder einen Job.
Super. Und das hast du mit einer eigenen Kraft geschaffen, dann so? Oder wahrscheinlich Therapien nebendran? So.
Therapien und was mich natürlich immer ganz, ganz stark geleitet hat, sind meine Kinder.
Mhm. Die hast du auch wieder bei dir?
Die habe ich teils wieder bei mir. Das ist immer noch ein langer Kampf. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist ganz klar. Mit einer Sucht ist immer verbunden mit langen Weg, bis man wieder dorthin kommt, wo man kann sagen kann, man darf das Kind wieder ganz normal daheim haben. Am Wochenende und sehen, das ist alles ganz klar geregelt, dadurch, dass ich wieder einen Job und eine Wohnung kann vorweisen kann.
Was schaffst du denn jetzt?
Jetzt arbeite ich im Verkauf.
Und was wäre der Traum gewesen, mal noch als Kind, den du gehabt hast, wenn du das Arbeiten anschaust und überhaupt dein Leben? Bevor du die Drogen abgerutscht bist?
Es ist lustig, dass du mich das fragst. Ich habe eigentlich mein Traum wäre mal gewesen, mit Pferd zu arbeiten. Und ich habe auch Landwirt gelernt.
Mhm.
Bin dann aber eben noch der Papi der Kinder. Mhm. Und das hat sich dann alles ein bisschen so ergeben, dass ich ungewollt schwanger wurde bin mit 16. Ja,
okay.
Und das eine hat das andere ergeben.
Mhm. Also gut, aber jetzt bist du an einem guten Punkt und da machen wir jetzt das Ende von dieser Sendung. Bleib noch dran, damit ich dir Nadja sagen kann. Damit ich jetzt allen anderen noch Nadja sagen kann. Und danke vielmals fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mitdiskutieren. Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder in der Nacht. Das ist jetzt immer in der Dienstagnacht. Dann geht es zum Thema Unter Schock. Erzählt mir dann, oder könnt ihr es auch jetzt schon schreiben, an nachtwach.srf.ch, wieso sie unter Schock gestanden sind und wenn ihr dort gehandelt habt. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach-Podcast. Von DRS3 und SF1.